SRF 2 Kultur. Kontext mit Hansjörg Schulz.
Laut Schätzung der UNO leiden zurzeit 20 Millionen Menschen in Nigeria, Südsudan, Jemen und Somalia unter drastischer Nahrungsmittelknappheit. Es ist die schlimmste Hungersnot seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir berichten heute in Kontext aus Somalia, fragen nach klimatischen Ursachen und möglichen Gegenmaßnahmen und wir fragen auch nach der Verantwortung des Menschen bei der Entstehung und Bewältigung von Hungersnöten. Babys sterben, Tierkadaver säumen die Straße, verzweifelte Nomaden winken mit leeren Wasserkanistern. So beschreibt die Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation die Lage im Nordosten Somalias. Entsprechend haben denn auch die Vereinten Nationen die Alarmglocken schrillen lassen. 20 Millionen Menschen seien in der Region von einer Hungerkatastrophe betroffen. Länder wie Nigeria, Südsudan, Jemen und Somalia stünden am Rande des Abgrunds. Krieg, Terror und Dürre seien die Gründe für die derzeitige Krise. Unser deutscher Kollege Arndt Peltner reiste für uns ans Horn von Afrika, um sich in Somaliland und Puntland über die aktuelle Situation zu informieren.
Wenn du mit den Komitees sprichst, werden sie dir alle eines sagen. Und zwar den Leuten und dem Vieh fehlt es an Wasser, an Nahrung, an einer Herberge, an Medizin. Wenn wir das nicht bald geben können, wird die Opferzahl steigen. Du hast das tote Vieh gesehen, aber wenn wir den Menschen nicht helfen, werden auch sie sterben. Ahmed Hore Diriye steht auf einem ausgedorrten Stück Land außerhalb der Kleinstadt Dilla im Westen Somalilands. Er ist der Vorsitzende des regionalen Dürrekomitees, ein Mann um die 50 mit Hut und Sonnenbrille. Der Bürgermeister der Gemeinde steht still neben ihm. Sie brachten den westlichen Besucher nach einem ersten Gespräch im Büro des Komitees hierher, um ihm das ganze Ausmaß der Katastrophe zu zeigen. Dutzende von toten, zum Teil halb verwesten Ziegen liegen hier herum. Sie gehörten der 45-jährigen Sarah Hawadli Haji, die mit all ihrem Hab und Gut aus dem Osten der unabhängigen Republik hierher kam, auf der Suche nach Wasser. Ich kam vor 5 Monaten in diese Gegend. Ich bin mit meiner Familie und meinen Tieren vor der Dürre in der östlichen Region geflohen. Ich hatte 500 Tiere. Heute, wenn ich sie zähle, sind es gerade noch 30. Somaliland ist Teil der Region am Horn von Afrika. 1991 erklärte sich die einstige britische Kolonie für unabhängig und rief die Republik Somaliland aus. Eine Wiedervereinigung mit Somalia will man nicht mehr. Bis heute hat niemand den Kleinstaat anerkannt, obwohl in Somaliland ein friedliches und demokratisches System eingeführt wurde. Somaliland hängt am Tropf der somalischen Diaspora, das wird ganz deutlich in dieser derzeitigen Krise. Ohne die Gelder aus Übersee wäre die Katastrophe hier schon viel größer. Bereits zum 4. Mal bleibt die Regenzeit aus. Seit Mitte März sollte es eigentlich regnen, doch der Himmel ist strahlend blau. Als ich im Herbst 2015 die Region zum ersten Mal bereiste, bahnte sich die Katastrophe bereits an. Zwar verendeten noch keine Tiere, doch die ersten Ernten blieben aufgrund des mangelnden Niederschlags aus. Das Wetterphänomen El Niño brachte genauso wie 4 Jahre lang in Kalifornien Dürre anstatt Regen. Die Warnzeichen waren deutlich zu sehen. Hilfsorganisationen wie CARE funkten ihre Einschätzungen an die UN-Zentralen in New York und Genf. Wie der CARE-Landesdirektor für Somalia und Somaliland, Rahil Shodari, erklärt, der vor wenigen Tagen durch Somaliland, Puntland und South Central Somalia reiste.
Starting from, from last year, when the whole El Niño impact was very obvious and throughout.
Als ich im letzten Jahr das ganze Ausmaß von El Niño am Horn von Afrika, Ostafrika bis hinunter nach Maputo abzeichnete, hat CARE Somalia seine Programme auf diese Situation ausgerichtet. Im September, Oktober 2016 war uns klar, dass die dritte Regenzeit in Folge ausbleiben würde. Für viele von uns ist eine Dürre etwas ganz Normales in Somalia, aber im Januar dieses Jahres wurde sehr deutlich, welche Auswirkungen diese 3 fehlenden Regenzeiten haben, als jeder 2. Somali eine Hungerkrise erlebte und Unterstützung brauchte.
Are in food crisis and they need support.
Der Umweltwissenschaftler Ahmed Ibrahim Awale ist Professor an der University of Hargeisa. Mit ein paar Kollegen und Studenten hat er Candlelight aufgebaut, eine Organisation, die eigentlich die Vielfalt der Flora und Fauna in Somaliland dokumentieren will. Doch davon will derzeit niemand reden.
It's really a very, very dire situation and it's really the problem is too big.
Es ist eine sehr ernste Situation. Das Problem ist zu groß, aber zumindest hilft man sich auf der lokalen Ebene. Jeder hier stammt irgendwie aus einer ländlichen Gegend und jeder hier hilft deshalb Menschen auf dem Land. Auch die Unternehmen und die Diaspora haben Millionen von Dollar gespendet. Das muss so weitergehen. Die Regierung muss das in den Vordergrund der Krise rücken. Denn die Krise ist für Somaliland alleine zu groß. Die Vorhersagen sind, dass der Regen auf alle Fälle 30% unter Normal liegen wird. Und das schon jetzt, Anfang April, wo es bislang nur sehr, sehr vereinzelt geregnet hat. Wenn sich das fortsetzt, werden manche Familien 90% ihres Viehs verlieren. Menschen werden sterben, an manchen Orten ist es bereits soweit.
For some families, over 90% of their livestock have died. People will be starting dying soon. And in some places they have already died, yes.
Professor Awale sitzt in seinem kargen Büro auf dem Unigelände in Hargeisa. Ein Plakat an der Wand zeigt Dutzende von Eidechsen, die es in Somaliland gibt oder geben sollte. Niemand weiß genau, wie die Dürre den Tieren und Pflanzen in der Wildnis bislang zugesetzt hat. Wenn man dem Wissenschaftler zuhört, bekommt man schnell den Eindruck, dass er auf verlorenem Posten ist. Die Dürre am Horn von Afrika hat viele Gründe.
It's a combination of both. Both man-made and at the same time, climate change.
Es ist eine Kombination aus zwei Dingen, Klimawandel und vom Menschen gemacht. Wenn ich sage, es ist vom Menschen gemacht, dann meine ich, dass es in diesem Land eine ernstzunehmende Umweltzerstörung gibt. Das Land wurde über die letzten Jahrzehnte total ausgebeutet. Da gibt es Entwaldung, Übergrasung, falsche Landnutzung und dann gibt es auch immer wieder Konflikte, die der Umwelt schaden. Das sind die Folgen der langen Jahre der sozialen und politischen Turbulenzen, die haben auch dazu geführt. Wenn ich sage, es ist klimatisch, dann meine ich damit, dass das Horn von Afrika einen Klimawandel über Tausende von Jahren durchgemacht hat. Wenn Sie sich die Höhlen von Las Geel ansehen, eine der Touristenattraktionen, die sind sehr alt, sehr historisch, es handelt sich um neolithische Höhlenmalereien. Man kann dort Reben und Vieh erkennen, aber seltsamerweise Vieh ohne Höcker. Diese Art von Vieh lebt eigentlich in einem schwülen und üppigen Klima und das ist jetzt sicher 5.000, 6.000 Jahre her.
Cattle generally they live in humid and at the same time very lush climates and that was dated to something like 5.000, 6.000 years back.
Dr. Shukri Ahmed, Anfang 30, ist die medizinische Leiterin im italienischen Krankenhaus in Hargeisa, dem einzigen Kinderkrankenhaus in Somaliland. Ein ebenerdiger Neubau, in bunten Farben gehalten, finanziert mit Spenden aus Italien. Alles ist offen gehalten, die Architektur erinnert mehr an ein mitteleuropäisches Krankenhaus als an ein Spital hier in Somaliland.
Because of drought, there is a lot of malnutrition, a lot of children because suffering.
Aufgrund der Dürre gibt es viele Fälle an Unterernährung. Kinder werden auch mit Dehydrierung eingeliefert. Die Unterernährung hat in den letzten 6-7 Monaten zugenommen. Jeden Tag sehen wir etwa 3 bis 5 Patienten mit Unterernährung. Wegen der Dürre, wegen dem Mangel an Wasser, wegen dem Mangel an Hygiene. Ein totes Tier, mangelnde Hygiene und schon breiten sich Krankheiten aus. Man kann keiner Mutter vorwerfen, unhygienisch zu sein, wenn ihr das Wasser fehlt. Wir behandeln das Kind, bis es sich stabilisiert hat. Danach geht es wieder nach Hause. Nicht weit vom Kinderspital entfernt liegt unscheinbar am Rande eines staubigen Platzes ein kleines Gesundheitszentrum. Dutzende von Frauen sitzen mit ihren Kleinkindern auf dem Boden, warten darauf, von einer Krankenschwester gesehen zu werden. Auch hier hat man einen starken Zuwachs an Kleinkindern ausgemacht, die unterernährt sind. Etwa 130 kleine Patienten werden im Monat behandelt, Tendenz steigend. Dazu etliche schwangere Frauen, die ebenfalls unter Mangelerscheinungen leiden. Die Kleinen werden mit ballasthaltigen Keksen aufgepäppelt, doch das reiche schon lange nicht mehr, sagt Fatima Abdi, die Leiterin des Zentrums. Denn nicht nur ein Kind pro Familie sei unterernährt, was fehle, sei eine breitere, eine umfassende Hilfe für die gesamte Familie. Die ersten Anzeichen einer größeren Hungerkatastrophe haben also die Hauptstadt Somalilands, Hargeisa, erreicht. Garowe ist die Hauptstadt von Puntland, dem nordöstlichen Teil Somalias. Und hier ist die Dürre am schlimmsten. Der Blick aus dem Flugzeug zeigt nur verbrannte, braune Erde, die an eine karge Mondlandschaft erinnert. Ausgetrocknete Flussbette, kein Wald, nur vereinzelt abgelegene Ansiedlungen im Nichts. Fast 3 Millionen Menschen sind schon jetzt am Horn von Afrika, in Somaliland, Puntland und South Central Somalia, direkt von der langanhaltenden Dürre betroffen, Tendenz steigend. Und das bei einer Gesamtbevölkerung von 12 Millionen. Und genau das ist auch die größte Sorge von Hilfsorganisationen wie CARE, wie deren Länderdirektor Rahil Chaudhary meint. Chaudhary kommt aus Pakistan. Er fällt auf mit seinen langen Haaren, die er gerne offen trägt. Seit über 22 Jahren ist er im humanitären Einsatz, darunter in Afghanistan, Südsudan und Somalia.
Looking at the scale, you know, I was in Basaso 2 days back and the...
Ich war vor 2 Tagen in Bosaso, im nördlichen Puntland. Der medizinische Direktor der Region ist schon seit langem dort und ich fragte ihn, seit wann er dort im Krankenhaus arbeitet. Er antwortete, seit 7 Jahren. Und ich fragte weiter, ob er auch schon bei der letzten Dürre 2011 da war. Er antwortete ja und meinte auf meine Frage, ob es auch so wie die aktuelle Situation war. Er sagte, nein, 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 nein. Das hier ist viel, viel komplizierter als in 2011. 2011, so der medizinische Direktor, gab es die Hungerkatastrophe nur in einigen Regionen, die wir nicht erreichen konnten. Die Dürre war nicht so flächendeckend. Aber diesmal ist sie überall. Für mich heißt das, auch wenn wir alles richtig machen, die Aufgabe ist zu groß, denn die Mittel und die Zeit, die uns zur Verfügung stehen, sind sehr, sehr beschränkt. Auch wenn wir nun die internationale Gemeinschaft mobilisieren können, wenn wir nicht schnell die Mittel bekommen, ist die Krise nicht mehr aufzuhalten. Somalia ist nicht das einzige Land, das in diesen Tagen, Wochen und Monaten von einer Hungerkrise getroffen wird. Die Vereinten Nationen sprechen von 20 Millionen Menschen in Ländern wie Nigeria, Südsudan, Jemen und Somalia, die betroffen sind, die am Rande der Katastrophe stehen. So viele wie zu keinem Zeitpunkt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das sind nur 4 der Länder, in denen Gewalt, Chaos und im Falle von Somalia auch noch der ausbleibende Regen zu einer Hungerkrise geführt haben. Man muss auch die Nachbarländer von Somalia, also den Osten Äthiopiens, Djibouti, den Norden Kenias mit dazuzählen. Auch dort herrscht Dürre, auch dort hungern die Menschen. Hinzu kommen Länder wie der Kongo, die Zentralafrikanische Republik, Libyen, Irak, Syrien und Afghanistan, in denen Millionen von Menschen durch Krieg und Terror an Unterernährung leiden. Etwa 2 Autostunden nordöstlich von Garowe liegt Dangorayo, eine Kleinstadt an der einzigen Landstraße Richtung Norden. Von dort geht es 40 Kilometer über eine Schotterpiste in Richtung des Dorfes Usguri. Hier in unmittelbarer Nachbarschaft haben sich 200 nomadische Familien niedergelassen. Die Hütten sind aus Ästen, Planen und Decken gebaut. Es gibt kein fließendes Wasser, keinen Strom. Die Familien haben ihre Tiere verloren. Abdi Hassi, ein großer, dünner Mann mit einer weichen Stimme, ist der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft. Im Schatten des einzigen Baumes, weit und breit, berichtet er von der Situation. Die Leute sind hier, um Unterstützung zu kriegen, kurzfristig und langfristig, was immer sie bekommen können. Aber der Hauptgrund war, nachdem sie all ihr Vieh verloren haben. Sie wollten hierher kommen, damit es jeder sehen kann. Die Lebensumstände hier, dass sie nichts mehr haben. Die Welt soll uns als Gemeinschaft sehen. Die Not ist groß, wir bekommen monatlich Hilfe. Organisationen kommen einmal im Monat und helfen uns. Man muss aber den ganzen Monat darauf warten, sei es ein Scheck oder eine andere Hilfe. Es wird auch überlegt, wer besonders Hilfe benötigt. Das Wasser hier wird aus 130 Kilometern Entfernung angefahren. Auch die Tanklaster kommen einmal im Monat. Die Wasserspeicherung ist ein Problem. Ich sehe keine Hoffnung, es sei denn, es beginnt zu regnen. Medina Ahmed sitzt in ihrer Hütte und flechtet einen Korb. Sie ist vielleicht Mitte 20, lässt sich während des Gespräches nicht von ihrer Arbeit abhalten. Ihre 4 Kinder stehen herum und schauen interessiert auf den weißen Besucher mit dem Mikrofon in der Hand. Medina Ahmed schildert, dass es nicht genug zum Essen gibt. Man teile all das, was man hat, mit den Nachbarn, aber es reiche hinten und vorne nicht. Der Regen müsse kommen, sagt sie. Die Menschen hier in diesem abgelegenen Dorf machen die ganze Problematik der Krise offensichtlich. Ein Großteil der somalischen Bevölkerung lebt als Nomaden. Normalerweise ziehen sie mit ihren Tieren umher, von Weideland zu Weideland. Doch nun sitzen sie fest, irgendwo im Niemandsland, darauf angewiesen, Hilfe von außen zu erhalten. Wir wissen nicht, wohin wir sollen. Wir haben keine andere Wahl. Wir haben fast alle unsere Tiere verloren. Wenn der Regen kommt, dann wird alles besser. Dann hoffen wir darauf, dass wir neues Vieh bekommen, damit wir wieder leben können. Die Situation ist ähnlich im Dorf Timkaro, unweit der Stadt Kado in Puntland. Abdi Hassan ist der Dorfälteste. Er ist einer der wenigen auf dieser Reise, der mich mit einem Lächeln begrüßt. Hassan strahlt eine Ruhe und Gelassenheit aus. Es scheint fast so, als ob er mir sagen will, es wird schon. Auch hier in Timkaro Dutzende von nomadischen Unterkünften. Das Bild ähnelt sich überall in Puntland und Somaliland. Die Nomaden sind gestrandet, der Großteil ihrer Tiere verendet. Marian Mohamed Nur ist Krankenschwester und arbeitet für eine lokale NGO in Timkaro und anderen umliegenden Gemeinden. Die junge Frau trägt einen langen, hellbraunen Schleier, der eng um ihr Gesicht liegt. Sie versucht erst mit ein paar Brocken Englisch zu antworten, wechselt dann aber ins Somalische. Regelmäßig, sagt sie, werden die Kinder gewogen und gemessen und mit dem Aufbaumittel Plumpinat versorgt. Die Situation ist sehr kritisch. Die Menschen haben nichts, die nächste Stadt ist weit weg, es gibt hier keine Versorgung. Wenn sie wohin müssen, gibt es keinen Weg. Kein Bus fährt hier, die Lage ist sehr angespannt. Wir arbeiten in diesem und in den umliegenden Dörfern. Insgesamt betreuen wir 300 Kinder, allein hier sind es 30. Es gibt Krankheiten und jedes Kind ist unterernährt. Davon werden sie krank. Einige haben Durchfall, einige Fieber, einige Masern, einige Infektionen. Und das alles in unterschiedlichen Graden. Timkaro liegt im Bezirk von Kado, einer Stadt, die bislang 420.000 Einwohner hatte. Doch die Dürre brachte mehr und mehr Menschen hierher, auf der Suche nach Wasser und Hilfe. Die Bevölkerung ist mittlerweile auf mehr als das Doppelte angestiegen. Die Stadtverwaltung von Kado, die Bewohnerinnen und Bewohner allein können die Not nicht bewältigen. Sie sind auf die Unterstützung der Regierung und vor allem von internationalen Hilfsorganisationen angewiesen. Abdi Said Osman, Mitte 40, drahtig und hochgewachsen, ist der Bürgermeister von Kado. Ich will dir eine Nachricht mitgeben. So eine Dürre haben wir noch nie gesehen. Diese Dürre ist etwas ganz Neues für uns. Sie hat Tausende von Familien getroffen. Sie haben ihr Vieh verloren, sind in ganz Puntland verstreut und das ohne Hilfe. Hoffnung haben wir nicht mehr. Hoffnung ist nur noch der Regen, aber wir wissen, dass er ausbleiben wird, dass wir nicht genug Regen haben werden zwischen jetzt und Mai. Und wenn der Regen definitiv nicht kommt, werden die Menschen sterben. Es gibt schon Krankheiten, Durchfall vom verunreinigten Wasser. Selbst die noch lebenden Tiere sind davon erkrankt. Die Lage verschlimmert sich noch in den kommenden Monaten. Dr. Ahmed Abdullahi Abdi Rahman ist der Direktor der Humanitarian Affairs and Disaster Management Agency mit Sitz in Garoue. Er strahlt Ruhe und Übersicht aus. Von seinem kargen Büro aus überblickt er das ganze Ausmaß der derzeitigen Katastrophe in Puntland. Abdi Rahman spricht von Zehntausenden Haushalten, die in Not sind. Krankheiten breiteten sich aus, sogar von Cholera-Ausbrüchen wird schon gesprochen.
No, it's the worst. We had some study on the last 50 years. We invited.
Das hier ist das Schlimmste. Wir haben eine Studie erstellt und dafür die Alten mit ihrem Wissen über Klima und Wetter befragt. Sie sagten uns, dass diese Dürre die schlimmste in 50 Jahren ist. Seit 1964 hat es so etwas nicht mehr gegeben, denn es gibt kein Weideland mehr für das Vieh. Die Leute können ihre letzten Tiere auch nicht mehr verkaufen. Es gibt keine Nahrung mehr für die Menschen. Die, die es sich leisten können, kaufen Mais für ihre Tiere, für ihre Kamele. Das kriegt man hier noch um Garoue herum. Aber damit ging auch der Preis für Mais nach oben. Arme Leute, die bislang von Mais lebten, die sich Reis und Spaghetti nicht leisten konnten, sind nun auch davon betroffen, da der Mais für das Vieh aufgekauft wird. Die Zeichen stehen auf Katastrophe am Horn von Afrika. Auf meiner Reise sah ich hunderte von toten Tieren links und rechts der Straßen. Eigentlich alle Kinder in den ländlichen Gebieten sind massiv unterernährt. Es sind noch nicht die Bilder von abgemagerten Kindern, die wir alle aus Afrika kennen. Aber die akute Notlage ist bereits jederzeit und überall zu erkennen. Somalia und Somaliland brauchen Hilfe und brauchen sie jetzt. und das zu einer Zeit, in der es gleich mehrere Krisenherde weltweit gibt. In einer Zeit, in der die USA als größter Geldgeber weltweit unter dem neuen Präsidenten Donald Trump die Ausgaben für das State Department und die US Agency for International Development, USAID, um ein Drittel, die Zahlungen an die Vereinten Nationen sogar um über die Hälfte kürzen wollen. Eine fatale Entscheidung zum absolut falschen Zeitpunkt. Die Region am Horn von Afrika wird alleingelassen.
I'm not surprised because the international community supported Somalia for the last 25-26 years.
Ich bin davon nicht überrascht, denn die internationale Gemeinschaft hat Somalia seit 25 Jahren unterstützt. Es gibt eine Spendenmüdigkeit. Das ist ein Faktor, das ist ein Problem. Die internationalen Organisationen vor Ort versuchen ihr Bestes, um Leben zu retten. Aber sie haben dafür nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung. Es gibt zahlreiche Probleme und Notlagen in der Welt, wie Syrien, der Irak, und vielleicht erhalten die mehr Aufmerksamkeit, das zumindest denke ich mir. Aber das, was wir erleben, hat es bislang im ganzen Land nicht gegeben. Zuvor hatten wir 2, maximal 3 Regionen, die betroffen waren. Die internationalen Organisationen, die Regierung konnten darauf reagieren, den Menschen helfen, Leben retten. Doch jetzt ist das ganze Puntland betroffen. Ein Drittel der Landfläche von Gesamt-Somalia leidet unter der Dürre. Und dazu kommen auch noch andere Gebiete Somalias, die von der Dürre betroffen sind. Auch darauf muss reagiert werden. Sie versuchen ihr Bestes, aber es scheint wie der berühmte Tropfen Wasser im Ozean zu sein. Man kann ihn nicht ausmachen.
But it seems like that you put a drop of water in an ocean. You cannot distinguish it.
Ein ernüchterndes Fazit von Ahmed Abdullahi Abdirahman, dem Direktor der Humanitarian Affairs and Disaster Management Agency im ostafrikanischen Puntland. Sie hörten eine Reportage von Arndt Peltner vom Horn von Afrika. Im heutigen Kontext über die Hungersnot in einigen afrikanischen Staaten hörten Sie soeben die Schilderung der schwierigen Situation in Somaliland und Puntland. Im weiteren Verlauf der Sendung untersuchen wir, wie es soweit gekommen ist. Einen wichtigen Anteil daran haben sicher die Konflikte und die Gewalt, die am Horn von Afrika herrschen. Konflikte sind auch eine Ursache für die anderen 3 Regionen, in denen die UNO vor Hungersnöten warnt. In Nordost-Nigeria, im Südsudan und im Jemen. Zu diesen politisch-militärischen Gründen kommen wir später. Als erstes untersuchen wir nun aber, welche anderen Gründe zur Krisensituation am Horn von Afrika beigetragen haben und was Nothelfer und Wissenschaft tun können, um den Menschen dort zu helfen. Jetzt in der aktuellen Krise, aber auch bereits vorher in der Vorsorge. Thomas Häusler berichtet.
Vor etwa 6 Jahren, am 20. Juli 2011, die Sendung Echo der Zeit.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. Es ist Hungersnot am Horn von Afrika. Die UNO ruft nach Hilfe.
Damals starben trotz des Notrufs der UNO 250.000 Menschen. Die Hilfe der internationalen Gemeinschaft kam viel zu spät. Diese Katastrophe führte dazu, dass die Hilfsorganisationen untersuchten, weshalb sie während dieser Dürre versagt hatten, sagt Dominique Burgeon. Er ist bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO, der FAO, für Notfälle und Wiederaufbau zuständig.
Il faut souligner que nous avons appris beaucoup de ces situations et ont pu mettre en place toute une série de systèmes qui effectivement ont pu renforcer notre capacité à répondre à la situation actuelle.
Die Hilfsorganisationen hätten ihre Lektion gelernt, sagt Burgeon, und in der Folge hätten sie Maßnahmen ergriffen, um mit Dürren besser umzugehen. Dabei geht es um die Vorsorge, aber auch darum, schneller reagieren zu können, wenn sich trotz der Vorsorge eine Krise anbahnt.
Il y a beaucoup de travail qui a été fait en matière d'alerte précoce qui permettent de mieux comprendre l'évolution des trajectoires des pays en matière de sécurité alimentaire et donc de tirer la sonnette d'alarme beaucoup plus tôt.
Die FAO und andere Organisationen verfolgen in gefährdeten Ländern nun genau, ob sich Anzeichen für eine Krise zeigen, zum Beispiel eine längere Trockenheit und steigende Lebensmittelpreise, wie es in den letzten Monaten in manchen Regionen am Horn von Afrika der Fall war. Das berichtet Derek Hyun Kim über eine sehr schlechte Mobilverbindung aus Puntland. Er arbeitet beim UNO-Kinderhilfswerk UNICEF.
The current stress that the country is under has to do with the
In manchen Regionen Somalias sei der Regen seit 2 Jahren ausgeblieben. Die Getreideernten fielen deshalb sehr schlecht aus, die Lebensmittelpreise stiegen. Wegen dieser Entwicklung warnte die UNO schon im Februar vor einer drohenden Hungersnot. An sich recht früh, aber das hilft nur bedingt, wenn die Weltgemeinschaft trotzdem nicht genügend Mittel zur Verfügung stellt, so wie es aktuell der Fall ist. Laut UNO fehlen $3 Milliarden, um allen Bedürftigen in den 4 betroffenen Regionen helfen zu können. Im Krisengebiet Nordost-Nigeria geht dem Welternährungsprogramm der UNO demnächst gar das Geld aus. Dabei ging es nicht einmal nur darum, Millionen von Menschen vor dem Hunger zu bewahren, sagt Dominique Burgeon von der FAO. Diese Investition würde sich auch für die Geberländer lohnen.
Ce qu'il faut, c'est vraiment renforcer les moyens d'existence des populations.
Wir müssen nun den Menschen helfen, ihre berufliche Existenz zu sichern. In Somalia gibt es viele Viehzüchter. Sie müssen wir unterstützen, damit sie ihre Tiere behalten können, indem wir Brunnen bohren, Futter und Medikamente für kranke Tiere verteilen. Ackerbauern bekommen Saatgut, damit sie aussehen können, falls der Regen zurückkehrt.
Ich denke, es ist wichtig, diesen Aspekt zu betonen, dass das Geld, das die Community internationale en amont des crises représentera une économie significative au moment où
diese Investition zur rechten Zeit lohne sich, sagt Dominique Burgeon. Laut Schätzungen wäre es später bis zu 6-mal teurer, direkte Nothungerhilfe mit Nahrungsmitteln zu leisten. Zu diesen hohen Kosten trägt bei, dass die Menschen im Notfall ihre Dörfer verlassen und dann in Lagern versorgt werden müssen. Selbst wenn sie die Hungersnot überleben, ist es für viele danach kaum möglich, wieder eine Existenz aufzubauen, sagt Dominique Burgeon von der FAO. Es gebe in somalischen Flüchtlingslagern noch immer Menschen, die während der Dürre von 2011 bis 2012 dorthin geflüchtet seien.
En tout cas, nous avons des cas clairement documentés où nous voyons que dans les camps de déplacés en Somalie, actuellement, il y a toujours des gens qui ont été déplacés par la famine de 2011-2012.
Rechtzeitige Hilfe könnte also eine ausgewachsene Hungersnot noch abwenden und viele Menschen vor der Entwurzelung retten. Doch für manche scheint es dafür schon zu spät, berichtet der Requin Kim von der UNICEF aus Somalia.
In manchen abgelegenen Regionen können die Menschen kaum mehr überleben, weil ihre Brunnen ausgetrocknet sind, die Tiere verendet. Das Trinkwasser für die Menschen muss mit Tanklastwagen von weit her gebracht werden. Es kostet so viel, dass es für viele zu teuer ist. Und so sind bereits viele in ein Lager geflüchtet.
Auch vor einer Dürre sind nicht alle Menschen gleich. Die Reserven der ärmsten Bauern sind rasch erschöpft. Sie müssen ihre Herden am schnellsten aufgeben oder ihre Felder brach liegen lassen, weil sie und ihre Familie das Saatgut als Notration essen mussten. Solche Miseren treten in trockenen Regionen wie dem Horn von Afrika oder auch im Sahel immer wieder auf. Und es gehört zum Überlebensrepertoire, dass einzelne Familienangehörige aus den Dörfern in die Städte ziehen, um eine Arbeit zu finden. In den Dörfern bleiben die Frauen zurück, die Kinder, die Alten, die sich besonders schlecht wehren können, wenn es in der Krisensituation zu Konflikten oder Gewalt kommt. Wohlhabendere Bauern und Viehzüchter hingegen finden noch länger Mittel und Wege, um ein Auskommen zu finden oder ihre Herden über die Runde zu bringen, berichtet der Queen Kim aus Somalia.
Im Dezember hat es an der Ostküste des Landes etwas geregnet, genug, damit die Weiden dort sich erholen konnten. Manche Viehhalter, die es sich leisten konnten, mieteten Lastwagen und transportierten ihre Herden dorthin.
Andere können auf die Hilfe von Verwandten zählen, die in einer Stadt wohnen und einer bezahlten Arbeit nachgehen. Eine Untersuchung der somalischen Hungersnot von 2011 hat gezeigt, wie wichtig die Hilfe durch Familienangehörige und größere Beziehungsnetze, vor allem Clans, sind. 2011 war die Sicherheitslage in Somalia wegen der Al-Shabaab und anderer Milizen äußerst prekär. Darum gelangt in viele betroffene Gebiete keine Hilfe. Dies führte zu den anfangs erwähnten 250.000 Toten. Aber die Katastrophe hätte noch viel schlimmer ausfallen können, wenn nicht Somalier aus dem Ausland Millionensummen in die Heimat geschickt hätten. Die Studie zitiert einen Somalier mit Wohnsitz in Großbritannien.
Die Mitglieder des Clans kontaktierten die Angehörigen in der Diaspora. Diese sammelten innerhalb von 3 Monaten über $1 Million und schickten das Geld in die Heimat. In den Gebieten des Clans, die von Dürre betroffen waren, ging die Sterberate darauf zurück. Und sie endete ganz, noch bevor der Regen zurückkam.
In der aktuellen Krise ist es allerdings fraglich, ob diese lebensrettenden Mittel aus der Diaspora wieder so fließen können. Davor haben Experten vor kurzem gewarnt. Um den Milizen wie Al-Shabaab den Finanzhahn zuzudrehen, ist es den Banken praktisch verboten, Gelder an jene Firmen in Somalia zu überweisen, die dort den Zahlungsverkehr bis in die kleinsten Dörfer übernehmen. Jede weitere Verschärfung dieser Maßnahme gegen Bürgerkrieg und Terror könnte katastrophale Auswirkungen für die Dürreopfer haben, weil sie dann keine Unterstützung von Clanmitgliedern im Ausland mehr erhalten könnten, befürchten die Fachleute. Die Helfer haben von der Dürre- und Hungerkatastrophe von 2011 also viel gelernt. Und dieses Wissen wollen sie nun anwenden, damit es diesmal nicht so schlimm kommt. Derek Win Kim von UNICEF ist momentan in dieser Mission am Horn von Afrika unterwegs. Seine Arbeit fußt auf einer weiteren wichtigen Erkenntnis aus der Hungersnot von 2011.
One of the interesting lessons we learned from the 2011 famine.
Damals starben die meisten Kinder an Durchfall und Masern und nicht am Nahrungsmangel.
Während einer Dürre ist das Trinkwasser, das die Menschen irgendwo noch bekommen, oftmals mit Krankheitskeimen verschmutzt. Die Folge sind Durchfall und sogar Cholera, vor allem bei Kindern. Gleichzeitig sind Kinder, die an Mangelernährung leiden, geschwächt. Ihr Immunsystem funktioniert nur mangelhaft. Sie werden also schneller krank und sterben schneller an Durchfall oder anderen Infektionen wie Masern. Bereits gibt es Fälle von Cholera in Somalia, berichtet Derek Win Kim.
Water, sanitation and hygiene, it has a very critical role to play there.
Sauberes Trinkwasser, aber auch sichere Toiletten und Hygiene seien nun ganz wichtig. UNICEF versucht all dies in die abgelegenen Dörfer und Flüchtlingslager zu bringen. Das Geld, das das UNO-Hilfswerk für diesen Zweck gesammelt hat, reicht für 2 Monate. Nötig wird der Einsatz vermutlich aber für mindestens 6 Monate sein. Auch in diesem Bereich fehlt es an Geld, hat die internationale Gemeinschaft weniger bezahlt, als nötig wäre. Bisher war von Maßnahmen die Rede, die zum Zuge kommen, wenn sich die Hungerkrise bereits anbahnt. Wahre Vorsorge setzt aber vorher an, in den normalen Zeiten. Auch das habe man nach der Hungerkrise von 2011 gelernt, sagt Dominique Burgeon von der UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der FAO.
Si on pense par exemple à l'Éthiopie qui l'an dernier a été confrontée à une sécheresse qu'on peut qualifier d'historique.
Ein gutes Beispiel ist Äthiopien, das letztes Jahr unter einer heftigen Dürre litt. Das Land hat selbst und mit Hilfe von Geberländern massiv in die Landwirtschaft investiert, um die Widerstandsfähigkeit der Bauern zu verbessern.
In diesem Programm erhalten die ärmsten Bauern Geld, damit sie in den Perioden, in denen die Vorräte aufgebraucht sind, Nahrungsmittel für ihre Familien kaufen können. So müssen sie in kleineren Notzeiten nicht das Saatgut aufessen. Als Beitrag für diese Hilfe arbeiten die Bauern an gemeinsamen Projekten, die der Dürrevorsorge dienen. Zum Beispiel bauen sie neue Brunnen oder Dämme, um Regenwasser zu speichern. Äthiopien hat die Dürre letztes Jahr einigermaßen überstanden. Trotzdem gibt es auch Kritik am Hilfsprogramm für arme Bauern. Eine Untersuchung förderte Probleme bei der Geldverteilung zutage. Wer in einem Dorf so bedürftig ist, dass er von den Zuwendungen profitieren soll, das bestimmen die Behörden. Oftmals aber, heißt es in der Studie, komme es dabei zu Vetternwirtschaft. Ins Programm kommen nicht immer die Ärmsten, sondern die Verwandten des Dorfchefs. Nichtsdestotrotz gelten solche Vorsorgeprogramme als wichtig. Sie versorgen die Bauern beispielsweise auch mit Wissen, um mit der Dürre umzugehen, oder sie verschaffen ihnen Zugang zu Saatgut, das Trockenheit besser verträgt oder besonders schnell wächst. Ein solches Programm habe die FAO auch in einigen Regionen in Somalia umgesetzt, sagt Dominique Burgeon.
Des efforts de renforcement de la résilience ont été entrepris dans plusieurs parties du pays, lesquelles ont montré un impact réel qu'on a pu mesurer.
Diese Programme hätten einen nachweisbaren Effekt gehabt. Wie viel sie bei der Bewältigung der jetzigen Dürre tatsächlich helfen, kann gegenwärtig aber niemand sagen. Offensichtlich ist die Dürre so schwer, dass sie allein nicht ausreichen. Dominique Burgeon ist deshalb besorgt, weil es in den letzten Jahrzehnten immer mehr und immer extremere Klimaereignisse in Teilen Afrikas gegeben habe.
Was man sieht, en fait, c'est une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements climatiques extrêmes.
Das wiegt besonders schwer auf einem Kontinent, auf dem ein Großteil der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebt und oftmals nicht auf Bewässerungssysteme zurückgreifen kann, sondern vom Regen abhängig ist. Wie sich das bei der weiteren Erwärmung des Klimas entwickelt, kann die Wissenschaft nicht eindeutig prognostizieren, sagt die Klimaforscherin Sonja Senneviratne von der ETH Zürich.
Trockenheit, das ist ein besonders schwieriges Thema. Der Grund dafür ist zuerst, dass was für Trockenheit wichtig ist, sind eigentlich verschiedene Variablen. Einerseits ist, wie viel Niederschlag da ist, aber außerdem auch, wie viel Verdunstung stattfindet. Und dieser Prozess ist weniger gut bekannt, aber auch die Niederschlagsänderungen sind teilweise relativ schwierig vorherzusagen. Und das zusammen macht Trockenheit ein relativ schwieriges Thema gegenüber zum Beispiel Hitzewellen, wo man ganz sicher sagen kann, mit erhöhtem Klimawandel gibt es mehr Hitzewellen und erhöhte Temperaturen.
Ausgerechnet in Afrika weiß die Forschung besonders wenig über das Klima, weil dort viel weniger Daten erhoben werden als in anderen Weltregionen und weil die knappen Daten, die vorhanden wären, oft nicht zugänglich sind.
Ein Grund ist teilweise politisch, dass gewisse Länder nicht wollen, dass andere Länder über ihre Wasserressourcen informiert sind. Und zum anderen wollen die Wetterinstitute eigentlich diese Daten verkaufen. Und das heißt, sie wollen das nicht frei rausgeben.
Welche Regionen Afrikas künftig unter mehr Dürren leiden werden, ist aus diesen Gründen schwierig zu sagen. Wahrscheinlich ist aber, dass allein die steigende Temperatur und die damit einhergehenden häufigeren Hitzewellen die Erträge mancher Feldfrüchte senken. Bereits jetzt zeigen Studien, dass beispielsweise die Maiserträge bei größerer Hitze zurückgehen. Für Dominique Burgeon von der FAO eine bedrückende Aussicht. Doch er muss gar nicht allzu weit in die Zukunft blicken, um seine Sorgenfalten auf der Stirn noch tiefer werden zu lassen. Noch ist die Hungersnot am Horn von Afrika nicht abgewendet und schon tauchen Anzeichen auf, die auf eine noch längere Dürre hinweisen könnten.
Pour l'instant, nous sommes très préoccupés par la possibilité d'un nouveau phénomène El Niño.
Klimatische Messungen deuten darauf hin, dass bald eine neue Phase des Klimaphänomens El Niño beginnen könnte. Dieses Phänomen bringt dem Horn von Afrika Dürre. Normalerweise tritt es etwa alle 5 bis 6 Jahre auf. Der letzte El Niño endete aber erst letztes Jahr. Käme bereits wieder einer, wäre dies ungewöhnlich und für die Menschen am Horn von Afrika eine Tragödie.
Thomas Häusler über die klimatischen Ursachen von Hungersnöten und über die Möglichkeiten, Hungersnöte zu bekämpfen, bevor sie akut werden. Alle Hungersnöte sind vom Menschen verursacht, resümierte vor kurzem die britische BBC. Und über die Verantwortung von Menschen für Hungersnöte wollen wir jetzt in Kontext sprechen. Wir sind verbunden mit unserem Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser. Patrick Wülser, Südsudan, Somalia oder Nordost-Nigeria, das sind alles Regionen, in denen die Menschen ja heute nicht mehr ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt werden können. Was haben denn diese Regionen gemeinsam?
Also wir haben es in der Sendung gehört, in diesen Gebieten, vor allem am Horn von Afrika, also in Somalia, im Südsudan, hat es seit Monaten nicht mehr geregnet. Die Äcker sind staubig, das Vieh verendet, die Menschen leiden. Also die Dürre, wie sie seit Jahrzehnten nicht so in dieser Form stattgefunden hat, ist sicher der Auslöser für diese Hungerkrise. Die Menschen haben kein Wasser mehr, das Vieh kann nicht mehr gefüttert werden, das ist die Lebensgrundlage. Also ich denke, das ist der Auslöser für die Krise und verbinden ist sicher, dass das alles Krisengebiete sind, instabile Regionen. Im Südsudan seit der Gründung vor bald 6 Jahren ein Bürgerkrieg, in Somalia die Terrormiliz Al-Shabaab, im Norden Nigerias ist es Boko Haram, ebenfalls eine islamistische Miliz, die für Unsicherheit sorgt und die Menschen nicht in die Lage versetzt, ihre Felder zu bestellen, etwas zu sehen, zu ernten. Also es ist eine Kombination von Faktoren.
Sie bereisen ja, Patrick Wülser, als Afrika-Korrespondent regelmäßig Ihren riesigen Kontinent. Und längst haben wir von Ihnen eine ausgedehnte Reportage aus Ostkongo hören können. Man weiß ja um den Reichtum so eines Landes wie Kongo an Bodenschätzen und dennoch herrscht für die meisten Menschen dort bittere Armut. Warum kommt denn nichts von dem Reichtum des Landes bei der Bevölkerung an?
eine schwierige Frage oder eine komplexe historische Situation. Also der Kongo, ein Land so groß wie Westeuropa, wird geplündert seit der Kolonialzeit, seit der belgische König Leopold II. Dieses Riesenreich als sein Eigentum betrachtete, und dieses Muster hat sich leider fortgesetzt über Kaiser Mobutu bis jetzt zur Familie Kabila. Aber das ist so, Sie haben es erwähnt, ich kehre eben aus dem Ostkongo zurück, und es ist stoßend, wenn man in einem Land ist, auf Boden steht, wo man weiß, unter jedem Quadratmeter Boden steckt ein riesiger Reichtum in Form von seltenen Erzen, von Gold, von Diamanten, von Kupfer. Und in diesem Land sind Mütter, die klagen, dass sie nicht wissen, wie sie abends ihre Kinder füttern, ernähren sollen, können. Und es ist leider eine Tatsache, dass der größte Teil, der mit Mineralien erwirtschaftet wird, in diesem Land nicht in die Staatskasse fließt, sondern über Kanäle in private Taschen, unter anderem zur Familie des Präsidenten.
Es ist also in diesen Ländern so, dass es eine, Sie haben die Familie erwähnt, eine Elite gibt, die sich um die Bevölkerung ziemlich wenig schert.
Das ist in einigen Ländern auf dem Kontinent so, dass sich die Regierung wenig kümmert um das Wohlergehen, also nicht nur jetzt während dieser Hungerkrise. Ich lebe in der Stadt Nairobi. In Nairobi leben rund 4 Millionen Menschen, rund 3 Millionen in Slums mit miserabler Wasserversorgung, mit einer Latrine vielleicht für 500 Menschen. Und dieser Zustand, der herrscht seit Jahrzehnten. Und die Regierung ist eigentlich nicht aktiv bemüht, das zu ändern, sondern es sind Hilfsorganisationen, die internationale Gemeinschaft, die versucht, die Lebensqualität der Menschen ein bisschen würdiger zu gestalten.
Es herrschen ja, Patrick Wülser, in diesen Hungerländern innenpolitische Spannungen. Sie haben das vorhin schon erwähnt. Bürgerkriege sind dort, Südsudan als Beispiel. Sind es vor allem diese internen Kriege auch, die die Versorgung der Menschen so unmöglich macht?
Ja, die Dürre ist sicher der Auslöser. Also das muss man schon erwähnen, diese Gesellschaften, häufig nomadische Gesellschaften, die waren über Jahrzehnte, haben sich adaptiert an diese extremen Lebenssituationen, dass es nur 2 bis 3 Mal pro Jahr regnet. Also die haben sich angepasst an diese Situation. Aber wenn dann der Regen für 2, 3 Jahre ausfällt, dann gibt es keine Anpassung mehr. Das ist für Menschen schlicht einfach nicht mehr erträglich. Das haben wir kürzlich in Äthiopien erlebt, im Hochland. Aber diese ganze Instabilität in der Südsudan, wenn dann über 5 Jahre Bürgerkrieg herrscht, wenn 2 Millionen Menschen auf der Flucht sind, ihre Felder nicht mehr bestellen können, dann kollabiert das System eben völlig. Also die Menschen haben dann nichts mehr, keinen Zugang mehr zur Nahrung. Und es ist so, dass eben diese Regierungen im Südsudan so mit sich selber beschäftigt sind, mit Machterhalt, teilweise auch mit Gier, dass sie sich nicht mehr darum kümmern, die Bevölkerung zu ernähren. Im Gegenteil, aus ethnischen Gründen wird der Hunger sogar als Kriegsmittel eingesetzt, indem man gewisse Bevölkerungsgruppen quasi von der Nahrung abschneidet.
Es ist ja in diesen Staaten keine Demokratie, das hört man bei Ihnen jetzt immer wieder raus. Ist so ein Demokratiedefizit auch ein Mitverursacher von diesen Notsituationen?
Es gibt keine harten Studien, aber doch Thesen, dass man sagt, in einer Demokratie ist die Regierung gegenüber der Bevölkerung verantwortlich für ihr Handeln. Sie muss damit rechnen, wenn sie den Service nicht liefert oder beziehungsweise genug Nahrung eben herbeischafft in Dürresituationen, dass sie bei den nächsten Wahlen zur Rechenschaft gezogen wird und die Regierung eben schlimmstenfalls abgewählt wird. Und in einer Autokratie, in einer Diktatur, muss eben ein Herrscher, ein Autokrat nie mit solchen Konsequenzen rechnen. Und es hat auch keine Konsequenzen, wenn er eben die Vorbereitung für eine Dürre, also das Anlegen von Vorräten oder das Bauen von Straßen, dass man die Leute rechtzeitig erreicht, wenn eine Regierung das, eine Diktatur vernachlässigt, hat das in einer Autokratie, in einer Diktatur keine Konsequenzen.
Kann man den Umkehrschluss ziehen, je demokratischer ein Staat organisiert ist, desto geschützter ist er auch vor der Hungersnot?
Ich könnte diese These nicht unterlegen mit Fakten, aber wir sehen doch in Staaten auf dem Kontinent, wo die Demokratisierung weit fortgeschritten ist, also in Botswana beispielsweise oder in Ghana, dass es dort weniger Hunger gibt. Oder es braucht nicht unbedingt die Demokratie. Also wir haben auf dem Kontinent auch Entwicklungsdiktaturen, sogenannte Entwicklungsdiktaturen wie in Ruanda oder in Äthiopien, wo zwar viele Dinge fragwürdig sind der Regierung, aber in Äthiopien vor gut einem Jahr die große Hungerkrise. Die Regierung hatte ein Interesse, auch aus Imagegründen gut dazustehen und hat alles mobilisiert, um die Menschen möglichst mit Wasser und Nahrung zu versorgen.
Die Menschen in den immer wieder genannten Ländern, die brauchen sicher zunächst jetzt im Moment auch eine Nothilfe von uns. Aber was brauchen diese Länder denn längerfristig an Hilfe?
Also Sie erwähnen die Nothilfe, die ist sicher, das ist eine humanitäre Pflicht, dass die Weltgemeinschaft eben hilft. Und es ist ein bisschen peinlich, dass es nicht möglich ist, jetzt für diese Hungerleidenden rund oder gut 4 Milliarden Franken zu mobilisieren, dass das nicht rechtzeitig da war, dieses Geld, um Nahrungsmittel, Hilfsmittel herbeizuschaffen. Aber diese Hilfe sollte sicher in Zukunft an Bedingungen geknüpft sein, nicht die unmittelbare humanitäre Hilfe, aber Entwicklungsprojekte, langfristige. Eben, es muss immer verbunden sein mit Demokratisierung, mit guter Regierungsführung, mit langfristigen Projekten, die möglichst helfen, in Zukunft ähnliche Situationen zu vermeiden, weil Dürren, das sind nicht Überraschungsereignisse in Afrika, sie gehören in diese Klimazonen. Afrikanerinnen und Afrikaner haben gelernt, mit Dürren umzugehen, aber nicht, wenn der Regen 2-3 Jahre ausbleibt, beziehungsweise nicht, wenn die Lage so instabil ist, was sie über Jahre auf der Flucht sind und ihre Felder nicht bestellen können.
Sie sagen also, Patrick Wilser, wir tun im Moment zu wenig oder haben zu wenig getan. Woran liegt das? Warum sind die Menschen nicht spendenfreudiger, sagen wir mal?
Also diese Antwort stammt nicht von mir, sondern ich war in den vergangenen 18 Monaten etwa in 7 Hungerkrisengebieten, also aktuell in Somalia, im Norden Kenias, im Südsudan, vor 12 Monaten eben in Äthiopien, in Malawi, in Simbabwe. Und ich denke, die Krisen, wir haben zurzeit auf dem Planeten so viele Krisen, dass sich diese Krisen konkurrenzieren, beziehungsweise aktuelle Krisen im Mittelmeer, die Flüchtlingskrise oder in Syrien, diese Krise konkurrenzieren quasi Hungerkrisen auf dem Kontinent. Und das ist mit ein Grund, dass einzelne UN-Agenturen, Hilfsorganisationen nicht zu ihrem Geld kommen oder versprochenes Geld von Staaten nicht bezahlt wird.
Was könnten denn diese internationalen Hilfsorganisationen, zum Beispiel die von der UNO, ausrichten, wenn sie genug finanziert werden?
Also es ist ja nicht so, dass einfach nichts gemacht wird. Also auf meinen Reisen in den vergangenen 18 Monaten habe ich enorme Anstrengungen der Weltgemeinschaft gesehen, zusammen mit den lokalen Regierungen diese Hungerkrisen zu bekämpfen, auch langfristig, also in meinem Gastland in Kenia, rund um den Mount Kenya, wurden Bewässerungsprojekte in den vergangenen Jahren initiiert, damit man häufiger ernten kann, häufig verbunden mit Straßenbau, dass diese Produkte dann auch rechtzeitig im Krisenfall eben transportiert werden können und die Menschen erreichen, bevor sie verrotten. Ich habe in Malawi gesehen, wie man versucht, Mais als Kulturpflanze, als wichtigste Nahrungspflanze zu ersetzen mit Hirse. Mais ist nicht sehr dürreresistent, sondern Hirse ist viel resistenter. Also man versucht einerseits die Landwirtschaft umzustellen, gleichzeitig auch quasi die kulinarischen Traditionen, die Menschen umzustimmen. Also das wäre auch für uns nicht einfach, wenn man sagen würde, von jetzt an gibt es nicht mehr Kartoffeln, sondern nur noch Hirse. Man versuchte Fischteiche zu bauen, damit die Menschen genügend Proteine haben in Krisensituationen. Also da gibt es viele Projekte, da wird viel gemacht.
Ein Land hat sich ja im letzten Jahrzehnt besonders stark engagiert auf dem afrikanischen Kontinent, und das ist China. Es wird ihm ja immer wieder unterstellt, es sei eine Art Neokolonialismus. Welche Auswirkungen hat denn Chinas Engagement?
Also China hat tatsächlich die Europäer auf dem afrikanischen Kontinent längst verdrängt. Es ist der wichtigste Handelspartner für viele afrikanische Länder. China einfach als neokolonialistische Macht hinzustellen, fällt mir schwer. Die Afrikanerinnen und Afrikaner sehen das ganz anders. Die heißen die Chinesen willkommen. China hat ein ganz anderes Konzept als die Europäer. Also die machen Tauschgeschäfte, die bauen Logistik, die bauen Straßen, zurzeit in Kenia die große Eisenbahnstrecke zwischen Nairobi und Mombasa. Und häufig ist es ein Tauschgeschäft, Infrastruktur gegen Rohstoffe und vor allem nicht an Bedingungen geknüpft. Also genau diese Bedingungen, die wir vorhin erwähnt haben, gute Regierungsführung, Einhaltung von Menschenrechten, all diese Forderungen stellt China nicht, sondern es sind Handelsbeziehungen. China holt sich die nötigen Rohstoffe auf dem Kontinent und stellt umgekehrt eben Infrastrukturen zur Verfügung. Und das kommt gerade bei afrikanischen Regierungen sehr gut an.
Ja, und diese Infrastruktur, an der fehlt es ja wirklich in den meisten Regionen, über die wir sprechen. Also es fehlen die Straßen, es fehlen die Bahnlinien. Eigentlich müsste das ja wirklich im Moment das Wichtigste sein, dass eine funktionierende Infrastruktur bereitgestellt werden kann. Warum engagiert sich denn das jeweilige Land außerhalb des chinesischen Engagements jetzt so wenig dafür?
Da müssen wir ehrlicherweise die Größenverhältnisse anschauen. Also es ist so, historisch in vielen Ländern seit der Kolonialzeit wurde nicht mehr groß investiert, wurden keine Straßen, Eisenbahnen mehr gebaut, aus Misswirtschaft, weil das Geld fehlte oder eben durch Misswirtschaft in irgendwelche Kanäle verschwand. Da gibt es viel Aufholbedarf, aber nehmen wir noch einmal den Kongo, ein Land so groß wie Westeuropa. Ich glaube, im ganzen Kongo gibt es vermutlich etwa 3000 Kilometer asphaltierte Straßen, der Rest, das sind Pisten. Also wenn man sagt, dann baut mal Straßen, das ist ein riesiger Aufwand. Oder in Äthiopien, also eine Berglandschaft im Norden, eine Hügellandschaft, das ist nicht vergleichbar mit Schweizer Verhältnissen, mit unserem kleinen Land, wo es natürlich sehr viel einfacher ist, eine Infrastruktur zu errichten wie eine Modelleisenbahn, wo einfach alles wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert.
Patrick Wilser, zum Schluss noch kurz die Frage, wie sehen Sie die Perspektive, wie können die afrikanischen Dürrestaaten jetzt aus ihrer Hungermisere herauskommen?
In der aktuellen Situation braucht es sicher die Hilfe der Weltgemeinschaft, also die nötigen Mittel herbeizuschaffen, um die Menschen, die Millionen von Menschen, die jetzt eben Hunger leiden, während dieser Jahrhundertdürre zu unterstützen. Langfristig braucht es sicher Anpassungen an die Folgen des Klimawandels, an neue Wetterextrema, welche die Menschen an die Grenze des Erträglichen führen. Gleichzeitig braucht es aber auch Stabilität in diesen Ländern, damit die Menschen wieder sesshaft ihre Felder bearbeiten können. Also man darf nicht vergessen, 80% der Afrikanerinnen und Afrikaner sind in der Landwirtschaft tätig, in der sogenannten Subsistenzwirtschaft. Also bauen sich ihre eigene Nahrung an, und in eben Millionen ständig auf der Flucht sind, vertrieben werden in Bürgerkriegen von islamistischen Terroristen, von Rebellen, dann ist ein normales Leben und auch eine Ernährung nicht möglich.
Besten Dank für diese Einschätzung an Patrick Wilser, den SRF-Afrika-Korrespondenten. Und das war der heutige Kontext zum Thema Hungersnot am Horn von Afrika. Sie hörten Beiträge von Arndt Peltner, Thomas Häusler und Patrick Wülser. Die Glückskette übrigens sammelt Geld für die Betroffenen der Hungersnot in Afrika. Das Postkonto ist 10-15.000-6. Vermerk ist Hungersnot in Afrika. Redakteur dieser Sendung war Raphael Zehnder, Produzent war Michael Sennhauser, Techniker Simon Meyer, und mein Name ist Hans-Jörg Schulz. Und auch nächste Woche meldet sich die Kontextredaktion wieder. Am Montag heißt dann die Sendung Der Pflegenotstand im Pflegenotstand. Es mangelt ja hierzulande an gut ausgebildeten Pflegefachleuten. Am drastischsten zeigt sich der Personalmangel in der Langzeitpflege. Wie kommt das und was ist zu tun? Einblick in eine Welt, der sich niemand so recht nähern mag, wenn er nicht muss. Kontext immer werktags um 9 und um 18 Uhr auf Schweizer Radio SRF 2 Kultur und abends vorher schon online.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.